Ich möchte euch auch nochmal herzlich begrüßen und vor allen Dingen die Grüße von meiner Mutter und von meiner Schwester mitbringen. Christas Augen werden langsam, aber sicher besser. Das ist eine Sache der Zeit. Und Mutti ist fröhlich wie immer. Sie ist im Moment, wenn man so will, die Gesünde. Ja, so, ich habe euch auch noch etwas zu berichten. Ihr wisst, dass ich euch schon mal von dem Gefangenen erzählt habe, der in Diez einsitzt und er hofft jetzt Ende März, Anfang April seine Wiederaufnahme abgeben zu können. Aber etwas Erfreuliches, was mit sehr vielen Hinderungen auch verbunden war, er darf jetzt endlich Ende Juni nach Friedensau fahren und sein Diplom da abholen. Jetzt ist aber da noch eine große Schwierigkeit und die möchte ich jedem erzählen, der vielleicht ein Herz für jemanden hat, der schon 14,5 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt. Er muss die Reise selbst bezahlen und wir schätzen, dass die über 1000 Euro kosten wird, weil er muss ja die Beamten, die mitfahren, das muss ja alles finanziert werden, nicht? Er sitzt dann oben in Burg im Gefängnis, er muss da schlafen und das muss alles finanziert werden. Und überall, wo ich hingehe und sage, hat irgendjemand ein Herz für diesen Menschen, der kann vielleicht einen kleinen Obolus dazu beitragen. Ich werde auch alle Gemeinden, ich habe schon die Stimme der Hoffnung angerufen, damit er sieht, dass der Text wahr wird. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht oder habt auch für mich gesorgt. Ja, ich habe meine Predigt heute überschrieben, was fehlt mir noch? Und diesen Text finden wir in Matthäus Kapitel 19, Vers 20. Und ich glaube, das ist ja eine der wichtigsten Fragen für unser Leben zum ewigen Leben. Matthäus Kapitel 19, Vers 20. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Die eigentliche Geschichte lesen wir in Lukas. In Lukas Kapitel 16. In diesem Kapitel, aber ab Vers 16. Lukas spricht nachher auch noch darüber. Also in diesem Kapitel ab Vers 16 heißt es dann, und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus sprach, diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus spricht hier über den zweiten Teil der 10 Gebote. Die Frage des jungen Mannes ist ja eigentlich aus unserem Verständnis etwas merkwürdig. Aber wenn wir wissen, wie viele Richtlinien, Anweisungen und Gesetze die Juden damals zu befolgen hatten, dann war die Frage, ja welche denn, wahrscheinlich berechtigt. Jesu Antwort ist also der zweite Teil der 10 Gebote, die uns Schutz bieten, uns vor den anderen und die anderen aber vor uns. Gutes tun durch das Halten der Gebote? Liegt nicht eigentlich auch unser sozialer Sinn oder unser sozialer Dienst darin, im Halten der Gebote Gutes zu tun? Wenn ich den Schutz der Gebote für mich als rechtens ansehe, dann ist er auch rechtens für meinen die anderen Menschen. Ich kann sogar den Schutz einklagen. Wenn mich jemand bestiehlt, kann ich Anzeige erstatten. Wenn mein Eigentum noch da ist, es zurückerhalten oder wenigstens einen adäquaten Ersatz. Das ist auch gutes Tun im Sinne Jesu. Das 9. und 10. Gebot nennt Jesus jetzt hier nicht ganz explizit, sondern er fasst es in dem Satz zusammen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann werde ich nicht gelüsten nach all den Dingen, die er besitzt. Der junge Mann entgegnet Jesus: Das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Welch eine Antwort. Ich glaube, hier muss man stille stehen und erstmal tief Luft holen. Hat der die Bergpredigt überhaupt gehört? Wären wir der Gesprächspartner dieses Mannes gewesen, wie hätten wir darauf reagiert, wenn er sagt: Das habe ich alles gehalten? Du sollst nicht töten. Wenn er ein Zuhörer Jesu gewesen wäre, dann wüsste er, dass ich auch in Gedanken jemanden umbringen kann, oder nicht? Dem möchte ich es jetzt so gerne geben. Du sollst nicht töten? Können wir sagen, das haben wir alles gehalten? Du sollst nicht Ehe brechen. Fragen wir doch mal, was der Hiob dazu sagt, dieser schon nach 31 Kapiteln gebeutelte Mann. Hiob, Kapitel 31, und da der Vers 1. Hiob 31, Vers 1. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Vers 2 dafür noch. Denn was wäre dafür die Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen in den Höhen? Wir können uns hier fragen, ist das etwas, was Hiob aus Erfahrung nachher getan hat, oder hat er das bei anderen gesehen, bei Beobachtungen? Auf jeden Fall, er hat mit seinen Augen einen Bund geschlossen. Kann ich da auch sagen, das wird mir nie passieren? Vorsicht! Du sollst nicht stehlen. Ich muss nehmen jemandem nicht etwas Körperliches, ein Buch oder ein Handy oder irgendwas stehlen. Kann ich auch geistigen Diebstahl begehen? Mir Dinge aneignen, Wissen aneignen, das ein anderer gefunden und erfunden hat und als das meine ausgeben? So gibt Jesus in der Bergpredigt praktisch zu allen Geboten diesen tieferen Sinn. Wir können nie behaupten, dass wir alle diese Gebote gehalten haben und nicht in der Gefahr stehen, da hineinzurutschen. Die Reaktion Jesu auf die Behauptungen, ich habe das alles gehalten, ist doch verblüffend. Kein Wort der Ermahnung, kein Wort des Hinweises, na du sei mal bitte schön vorsichtig. Nichts. Keine Vorhaltungen in Bezug auf die tiefergehenden Dinge, die wir uns gerade aus der Bergpredigt vorgehalten haben. Seine Rechtfertigung oder auch unsere Rechtfertigung, die damals durch Opfer geschah und heute durch Gebet, kann ich, wenn ich das erhalten habe in einem Gebet, kann ich dann sagen, ich habe das alles gehalten, wenn mir Vergebung zuteil wurde? Oder muss ich immer noch sagen, er hat das für mich gehalten? Ist es so? Ich möchte euch dazu einen passenden Abschnitt von Schwester Weid vorlesen. Sie sagt hier, das Erlangen des ewigen Lebens ist nicht einfach. Durch lebendigen Glauben müssen wir nach vorne greifen, die Leiter Sprosse für Sprosse erklimmen, die nötigen Schritte erkennen und auch machen. Und doch müssen wir verstehen, dass nicht ein einziger geheiligter Gedanke, keine einzige selbstlose Tat aus uns selbst kommen kann. Nur durch Christus kann eine Tugend im Menschen entstehen. Ohne Christus können wir nichts Gutes vollbringen, aber mit ihm können wir alles tun. An diesem Punkt stoßen sich viele, und dies zu ihrem Untergang. Sie denken, mit eigener Kraft kämpfen zu müssen, um in der Güte zu wachsen, bevor sie ein neues Herz erhalten können. Aber solche Anstrengung ist nutzlos. Alle Kriegsführung ist umsonst, außer wenn Christi Kraft mit menschlichen Anstrengungen vereint wird. Aber während wir nichts ohne ihn tun können, haben wir etwas zu tun in der Verbindung mit ihm. Zu keiner Zeit dürfen wir unsere geistliche Wachsamkeit vernachlässigen, denn wir hängen sozusagen zwischen Himmel und Erde. Wir müssen uns an Jesus klammern, um Christus ähnlich zu werden und mit ihm für unsere Seelenerrettung selbst auch kämpfen. Das habe ich alles gehalten. Jesus beantwortet die Frage dieses jungen Mannes nicht, was fehlt mir noch, sondern er sagt ihm, du hast was zu viel. Deine Güter, an die du dein Herz hängst, das ist der Punkt seiner irdischen Sicherheit und vor allen Dingen auch sein Stolz. Wir wissen ja auch, dass es ein Gelehrter war. Wir haben von allem zu viel, aber uns fehlt das Wichtigste. Und das wird uns bei diesem jungen Mann immer wieder bewusst. Von allem zu viel an unseren eigenen Meinungen und an unseren eigenen Vorstellungen. Das zieht sich praktisch durch die ganze Schrift, denn der Meinungsmacher ist doch noch immer unter uns. Wie gerne möchte er uns einflüstern, wie wichtig unsere Meinungen sind. Der reiche Jüngling ist bitteschön kein Gleichnis, sondern das war eine wirkliche Begebenheit in der Heiligen Schrift. Und wir lesen im Alten und Neuen Testament immer wieder von diesen Dingen. Aber ich möchte mit euch in Matthäus 13, Vers 13 bis 15 etwas lesen. Matthäus Kapitel 13, die Verse 13 bis 15. Jesus zitiert hier einen Propheten aus dem Alten Testament. Darum rede ich in Gleichnissen mit ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, mit den Augen haben sie geschlossen, die Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Was mir da aufgefallen ist in diesem Text, ich weiß nicht, wie der bei anderen Übersetzungen steht, aber hier die Elberfelder sagt, ihre Herzen sind dick geworden. Und er hat damit ja nicht so Unrecht. Was haben wir alles in unseren Herzen abgelagert? Wir wissen sehr gut, wenn einer Herzerweiterung hat, also wirkliche körperliche Herzerweiterung, dem geht's nicht gut. Der Zorn Gottes und seine Tränen brechen immer wieder auf, wenn er seinem Volk und damit auch uns Treuebruch vorwirft. Das ist für ihn das Allergrößte, was ihn kränkt. Und da gibt es in Jeremia, nicht in Jesaja, zwei Texte, die werden euch wahrscheinlich auch erstaunen. Jeremia Kapitel 7, Jeremia Kapitel 7, Vers 18. Die Kinder lesen Holz auf. Und die Väter zünden das Feuer an. Und die Frauen kneten den Teig um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Und anderen Göttern spendet man Trankopfer, um mich zu kränken. Der Göttin des Himmels zu opfern, schon zu Jeremias Zeiten, also auch nichts Neues unter der Sonne. Aber es gibt noch zwei Texte ähnlichen Inhalts und die stehen auch in Jeremia Kapitel 44, 16 und 17. Hier sagt das Volk zu dem Propheten, was dein Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Munde hervorgegangen ist, der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems. Da hatten wir Brot die Fülle und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück. In der Bibel steht drin, der Königin zu opfern, ihr Kuchen dazu bringen. Es ist unglaublich. Treuebruch. Wir lasen in dem ersten Text, sie kränken mich damit. Sie sagen auch, wir hatten die Fülle, als wir das getan haben. Und dann nachher später, als wir aufhörten, dieser Göttin Opfer darzubringen, ging es uns schlecht. Jetzt hatte man doch wirklich das Gefühl, hier wird die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ist nicht Gott derjenige, der uns gibt? Muss er nicht manchmal Mangel in uns aufkommen lassen, damit wir wirklich merken, wer der Geber ist? Als sie der Königin nicht mehr opferten, da zog doch wohl jemand anders seine Güte zurück. Die ganze Wegstrecke, die wir in Not und Elend zubringen und immer noch ausreichend haben, von der wissen wir doch, dass es Gott ist, der uns weiterhilft. Diese Texte werden aber einem Volk gesagt, das angeblich sein Volk ist und es auch immer zu manchen Zeiten auch immer ganz deutlich bekundet hat. Es ist nicht den Unwissenden gegeben, von denen Paulus ja sagt in der Apostelgeschichte 17, als er in Athen war, die Zeit der Unwissenheit wird Gott übersehen. Hier gibt es keine Unwissenden und das ist das Traurige an der Geschichte. Kann es sein, dass Verblendung durch unsere eigenen Wünsche und Begierden die Dinge auf den Kopf stellen? Wenn es möglich ist, heißt es sogar, wenn es möglich ist, sollen die Auserwählten verführt werden. Und ich habe mir mal gedacht, wie müssen Verführungen aussehen, die die Auserwählten an die Grenze ihres Glaubens bringen? Jesus sagte hier in Matthäus, das Herz ist dick geworden. Wie schwer ist es, körperliches Übergewicht zu reduzieren? Wir machen Diäten, wir machen dies und jenes. Es kann an anderen Dingen liegen, als nur an unserer Freude zu essen. Unsere Anstrengungen schlagen immer fehl. Und woran liegt das im Grunde genommen? Kann es sein, dass ich das Gewicht zwar loswerden will, aber weiter so leben, wie ich möchte? Das ist oft ein Grund. Wenn ich das dann geschafft habe, dann sage ich so, jetzt habe ich mal endlich wieder Ruhe. Kann das sein? Kann ich auch Übergewicht haben in geistigen Dingen? Kann ich wünschen, meine Schuld loszuwerden, aber zu bleiben, wie ich bin? Jesus liebt mich doch. Und er hat doch für alle meine Schwächen Verständnis, oder nicht? Ja, gewiss. Aber gehen wir zu Markus, Kapitel 10, Vers 21. Da wird auch dieses Geschehen nochmal geschildert. Markus, Kapitel 10, Vers 21. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Die Liebe zu diesem jungen Mann, die hat Jesus wahrscheinlich sehr stark gerührt. Aber die hat Jesus niemals dazu gebracht, jetzt seine Forderungen abzuschwächen, weil er ihn liebte. Und das tut er bei uns mit Sicherheit auch nicht. Er hat nicht gesagt, fang mal mit 20% an, dann wollen wir mal gucken, wie weit du dich steigern kannst. Er blieb bei seinem Alles. Gib weg, was zu viel ist. Schaffe Raum für mich und das Begreifen des Inhaltes meines Willens. Denn mein Wille ist ja auch mein Charakter. So wie der Wille Gottes sein Charakter ist, der sich in den 10 Geboten ausdrückt, so ist auch mein Wille mein Charakter. In Markus 10, Vers 22 sagt er dann: Er ging entsetzt über die Worte traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Kann ich mich über Worte Jesu entsetzen? Ist das möglich? Ein Gelehrter geht traurig hinweg. An Jesus kann ich nicht vorbeigehen, in einem großen Bogen und dann zum Vater zu kommen. Das geht nicht. Er sagt, der einzige Weg zum Vater bin ich. Entweder ich muss durch ihn hindurch, durch den Vorhang, durch sein Fleisch, oder ich muss es so machen wie der reiche Jüngling hier. Ich drehe auf dem Absatz um und gehe in mein altes Leben zurück. Da wird Jesus aber nicht mitgehen. Denn er hat ja keinen Platz in meinem dicken Herzen. Der Apostel Petrus drückt das einmal ganz drastisch aus. Der vorher so viel Angst hatte, ein ängstliches Nichts war, sagt uns in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in denen sie gerettet werden müssen, sagt hier die Elberfelder. Und ich glaube, das ist auch richtig übersetzt. Indem wir selig werden müssen. Ist das die Überzeugung der Auserwählten? Aber ich glaube, wir sind die modernen reichen Jünglinge und Jungfrauen. Wollen wir die Damen nicht dabei übersehen? Ist es so? Haben wir alles? Jesus charakterisiert uns ganz genau. Er weiß, dass wir zu viel haben, und er gibt uns schriftlich, dass wir zu viel haben, in der Botschaft an die Gemeinde Laodicea. Wir sagen, wir sind reich, wir haben alles, wir brauchen nichts, von dir schon mal gar nicht. Ist die einzige Gemeinde in den 7 Sendschreiben, die eigentlich spricht. Alle anderen hören den Briefen nur zu. Dass ich zu viel habe, wird in manchen Erdteilen wahrscheinlich nicht aufs Materielle bezogen werden, sondern aber auch die Armen, wie wir heute in der Lektion gelernt haben, können an anderen Dingen reich sein. Sie können ja auch zu Laodicea gehören. Im prophetischen Wort in Daniel Kapitel 12, Vers 4 wird uns etwas erzählt, was genau hier in unsere Zeit hineinreicht. Daniel, Kapitel 12, Vers 4. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegele das Buch bis zur Endzeit. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Ist der Text wahr geworden? Ist unsere Erkenntnis groß? Haben wir gewisse Berechtigung, stolz darauf zu sein? Aber der Text sagt hier noch was anderes. Wenn diese Erkenntnis sich vermehrt, dann sind wir am Ende der Zeit. Und uns muss dann Jesus sagen, gar nichts hast du. Unsere Pioniere haben mit Sicherheit gerungen um tiefes Verständnis. Jetzt habe ich mich gefragt, haben wir schon genug gerungen? Oder fällt uns das alles nur so zu, wenn wir auf die Dinge zurückblicken, die wir alle hier kennen? Keinem von uns, wenn wir die Zeit erleben, wird es erspart bleiben, dass in der Offenbarung gesagt wird, ihr könnt weder kaufen noch verkaufen. Wo sind wir dann mit unserem geistigen Reichtum angekommen, wenn nichts uns mehr hilft als nur Gott, um uns Wasser und Brot zum Überleben zu schenken? Kann ich auch da um seine Augensalbe bitten, wenn in dieser Beziehung mein Herz dick geworden ist? Jesus sagt ja auch, dass wir mit dem Herzen sehen. Das hebräische Verständnis von unseren Körperteilen ist ein etwas anderes. Wir denken mit dem Kopf, aber die Juden dachten mit dem Herzen. Was bringt mir dann mein Reichtum? Jesus nennt uns die modernen reichen Jünglinge, die Elenden, die nichts haben, die bedauernswert sind, arm, blind und bloß. Ich meine, das sind Attribute, die man einem Menschen unter der Brücke nach sagen kann, aber doch bitteschön nicht uns, wo wir so viel haben. Wir kennen uns in der Bibel aus. Wir wissen Texte zu irgendwelchen Fragen sofort in Anspruch zu nehmen. Wir sollen in der Schrift forschen, weil wir das ewige Leben darin finden, sagt Jesus. Und das ewige Leben bin ich. Das Forschen in der Schrift wird bei uns schon manchmal belächelt. Wir brauchen ja nicht mehr zu forschen. Wir haben ja alles. Wir sind ja die aufgeklärten Menschen. Wir haben das nicht mehr nötig. Ich bin reich? Nein, reich bin ich nicht. Ich habe ein dickes Herz. Und wir wissen auch, wenn sich an den Herzwänden und an den Wänden in den Adern Dinge festsetzen, dann ist der eigentliche Blutstrom nicht mehr gewährleistet. Wir brauchen jemanden, der die Dinge wieder losklopft, damit wir das Eigentliche, was er uns sagen will, verstehen. Und dieser jemand steht vor unserer Herzenstür. Aber ich hoffe nicht mehr vor, sondern dass er in unserem Herzen Platz findet. Ich habe mal eine Kindergeschichte gehört und ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal erzählt habe. Da träumt ein kleines Mädchen, Jesus steht vor der Tür. Sie macht die Türe auf und lässt ihn da stehen. Sie ist so erschüttert. Er sagt, willst du mich denn nicht reinlassen? Ja, wohin denn? In der Küche ist Chaos, im Wohnzimmer ist Chaos, das Schlafzimmer sieht aus wie Kraut und Rüben und mein Zimmer ganz zu schweigen. Und er sagt, möchtest du mich denn hier in der Diele stehen lassen? Er sagt, ich kann dich nur in mein Zimmer holen, aber da ist überhaupt nicht aufgeräumt. Ach, sagt er, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe genug Müllsäcke mitgebracht, wir können jetzt mal anfangen aufzuräumen. Er macht die Schränke auf und ihm kommt alles entgegen, der ganze Reichtum dieses kleinen Mädchens. Teil für Teil geht er mit ihr durch und er kann nachher eine ganze Menge in diesen Säcken raustragen. Und sie hat zum Weggeben immer ihr Ja gesagt. Brauchst du das wirklich? Nein. Wie lange hast du das denn nicht mehr in der Hand gehabt? Ewig. Darf ich das mitnehmen? Ich glaube, diese Kindergeschichten, die sind eigentlich viel mehr für uns geschrieben. Brauche ich das alles wirklich? Sowohl als auch. Sowohl im Materiellen als auch in den Meinungen unseres dicken Herzens. Verkaufe, was du hast, deine Reichtümer und mach dich wieder schlank, damit ich einräumen kann. In Matthäus 19, Vers 21 lesen wir die Texte nochmal. Da wird uns das Gleiche gesagt, was in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 steht. Matthäus Kapitel 19, Vers 21. Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und das Gleiche empfiehlt er ja auch der Gemeinde Laodicea. Lass deine Augen öffnen durch meine Salbe, durch meine Gnade. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Möchte ich das eigentlich? Ich habe schon Geschwister gehört, die gesagt haben, mir geht's hier auf der Erde so gut. Und ich habe ja mein Haus noch nicht fertig. Und meine Kinder studieren noch. Und. Ich möchte so gerne noch etwas hier bleiben. Dann gibt es, und die Kinder sind ja auch noch nicht in der Gemeinde. Und dann gibt es andere, die sagen, lieber Gott, komme lieber heute als morgen, denn meine Kinder sind noch in der Gemeinde. Wer weiß, was passiert, wenn du noch lange wegbleibst? Was soll er denn tun? Wollen wir die ewigen Verlobten bleiben? Kein Glück auf der Erde, sei es noch das schönste junge Eheglück. Das schönste Glück junger Mütter und Väter, die gerade ihren Säugling im Arm haben, kann das den Himmel aufwiegen? Das kann alles ganz schnell weg sein durch Tod und Trennung. Aber im Himmel finde ich den, der alle Tränen abwischt. Ich finde allen Reichtum, der mir hier fasst, das ewige Leben, der mich hier fast das ewige Leben gekostet hätte. Und jetzt sagt Jesus zu unseren dicken Herzen in Matthäus 6 in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles hinzugefügt. Diesen Text, zumindest kann ich das von mir sagen, vergessen doch wir so oft. Und er sagt auch, kümmert euch nicht um den nächsten Tag, denn jeder Tag hat an seinem Übel genug. Kann ich heute die Lasten von morgen in irgendeiner Weise regulieren? Wenn ich denn morgen gar nicht mehr da bin. Wir können auch unserer Länge keine Elle hinzufügen, wegen unserer Sorgen. Es geht einfach nicht. Und deshalb wollen wir uns das von ihm sagen lassen. Wirf weg, was dich hindert auf dem Wege zu mir. Deine dicken Herzen mach schlank und lass mich aufräumen, denn das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich wünsche es uns allen, dass wir unser Leben daraufhin untersuchen, was brauche ich nicht mehr, vor allen Dingen an meinen eigenen Meinungen. Amen.